Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären, die dortige Kommunalpolitik und natürlich unsere drei Ortsteile, Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder für das Team von Großbären Inside durch diese Sendung begleiten. Wir haben heute den 10. November 2023 und natürlich auch spannende Themen, auch in dieser 157. Sendung. Eine politisch eher ruhige Woche. Wir hätten ein bisschen mehr Ausschüsse gehabt, aber der Hauptausschuss ist kurzfristig abgesagt worden. Okay, ist manchmal leider so. Aber natürlich haben wir auch wieder Feedback bekommen. Und jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiter voranbringt, ist hier immer gern genommen. Also nutzt die Möglichkeit, sprecht uns an. Ihr habt eine gute Idee, ihr habt etwas vielleicht im Urlaub gesehen oder in einer Nachbarkommune, dann erst recht. Ne, man muss das Rad nicht neu erfinden. Manchmal ist eine gute Idee, die man vielleicht woanders gesehen hat, die man kopieren kann, auch schon sehr gut. Wir wünschen uns euch jetzt viel Spaß und viel Spaß dabei und dann, wie sagt die junge Dame immer so schön?
Viel Spaß beim Zuhören.
Manche Verschiebungen sind schon sehr kurzfristig. Normalerweise hätten wir am Donnerstag einen Hauptausschuss gehabt. Aber uns hat zwei Tage vorher die Nachricht erreicht, dass leider der Hauptausschuss verschoben wird um eine Woche. Warum? Naja, es heißt, es ist kein Mitarbeiter da gewesen, der daran teilnehmen kann und zwei Satzungen oder Informationen zu den Satzungen sind noch nicht fertig. Jetzt muss man wissen, dass Satzungen grundsätzlich ja nicht vom Hauptausschuss beschlossen werden, sondern von der Gemeindevertretung. Aber gut, jetzt hat man alles verschoben, um eine Woche. Toll ist, wenn jemand dann Termine darstellen kann, wenn sie sehr kurzfristig verschoben werden. Das ist natürlich für die vielen Ehrenamtlichen schon etwas ärgerlich. Aber das Leben bringt eben so manche Herausforderungen mit sich. Und wir hatten in der letzten Woche einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Der hatte eigentlich zwei wichtige Vorlagen, an der die Gemeinde jetzt auch schon eine Weile dran arbeitet. Und zwar das eine ist der kommunale Bauhof. Hier ist es so, dass man nach der Planung für den kommunalen Bauhof, das ist dann die Leistungsphase 1 bis 4, also nach der Honorarordnung gibt es Leistungsphasen von 1 bis 9 und 1 bis 4 ist ja bereits vergeben und beschlossen. Das heißt, eine Genehmigungsplanung ist dann fertiggestellt und ein Bauantrag angereicht. Das ist dann immer die Phase 1 bis 4. Und ab Erteilung des Zuschlages muss dann im Endeffekt die Planungsleistung, das ist so, wenn man so möchte, die Feinplanung und die Umsetzung der Bauleistung. Da ging es eben, wie gesagt, um den Bauhof. Dieser Bauhof ist notwendig für die Gemeinde Großbären, weil wir auf dem derzeitigen Gelände des Instituts zum 31.12. nächsten Jahres raus müssen. Das heißt, bis dahin muss dann der kommunale Bauhof errichtet sein, damit wir dann da umziehen können und dann dort auch eben die Mitarbeiter dort dann eben arbeiten können. Das ist ein relativ großes Grundstück, was wir da haben im GVZ. Das wird jetzt beplant. Die Planung sieht vor, dass wir man muss sich das so vorstellen, ist eine große Halle natürlich mit einer mit einer großen Freifläche davor, wo dann eben A, die Mitarbeiterfahrzeuge stehen können, aber natürlich auch der komplette Fuhrpark, einerseits draußen, aber natürlich auch in der Halle, wo man dann auch Hochregallager hat und dergleichen mehr. Insgesamt ist es so vorgesehen, dass der Bauhof Platz für bis zu 16 Mitarbeitern aufnehmen kann. In der ersten Planung ist es jetzt so drin, dass unsere 5 Mitarbeiter, die wir haben, da reingehen, plus die inzwischen, ich glaube, ebenfalls 5 oder 6 Hausmeister, die wir an den kommunalen Einrichtungen haben, da auch mit reingehen sollen, sodass das Gebäude zumindest dann voll ist. Und da muss man einfach mal sehen, wie sich das Thema Grünlandpflege, Winterdienst und dergleichen mehr, also alles, was in einem kommunalen Bauhof dazugehören würde, sich dann in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Es gab innerhalb des Ausschusses eine Menge Diskussionen über einfach auch praktische Tipps, muss man ehrlicherweise sagen, dass man natürlich gesagt hat, okay, reichen wirklich 2 Duschen für 16 Männer mehr oder weniger? Es gibt zwar auch eine Frauenumkleide, Kabine und auch Frauenduschen, aber natürlich im männlichen Bereich sind es dann doch nur 2. Das ist bei körperlich schwerer Arbeit ein bisschen erstaunlich, dass man so wenig kalkuliert. Das mag alles im gesetzlichen Rahmen sein, aber also vom Serviceempfinden sicherlich für Mitarbeiter wäre es natürlich schön, wenn es ist, wenn es ein bisschen mehr Duschen wären. Interessanterweise ist im ersten Stock dann, sind dann 3 Büros. Da war dann die Frage, wer soll da eigentlich sitzen? Naja, man hat die Büros jetzt erstmal vorgehalten, zusammen mit einem Aufenthaltsraum und einer Außenterrasse. Die Außenterrasse ist dann über der Werkstatt, da war noch die Frage, die Werkstatt ist zwar beheizt, aber die große Halle selber wird nicht beheizt sein. Jetzt weiß man aber, dass gerade im Winter natürlich in dieser Halle auch gearbeitet wird. Und da macht es vielleicht auch Sinn, die Halle rein theoretisch dann zumindest so zu beheizen, dass da bei Minusgrade unsere Gemeindearbeiter sich da nicht den Hintern buchstäblich abfrieren. Aber das alles ist in dem Ausschuss so genannt worden. Es wurde dann gefragt, wie ist das mit unseren kommunalen Fahrzeugen? Haben wir eine Hebebühne? Haben wir eine Grube? Da wurde gesagt, ja, nee, wir haben eine Hebebühne. Dann kam raus, die Hebebühne ist seit über einem halben Jahr zwar angeschafft, aber sie passte für keins der Autos. Es ist eine sogenannte Scherhebebühne. Das heißt, man kann nicht mehr drunter arbeiten, sondern sie hebt das Fahrzeug, was draufsteht, dann einfach nur so in die Höhe, dass sie an die Reifen rankommen gerade. Ansonsten darunter können sie eben nicht arbeiten, weil dafür reicht das nicht. Die wird jetzt nach wie vor umgebaut, weil sie, wie gesagt, angeschafft wurde und für keins der Fahrzeuge wirklich nutzbar war. Das sind dann so die Possen, die man dann so durch Zufall mitbekommt, dass das eben so geht. Ich meine, bei 16 Mitarbeitern haben wir 16 Stellplätze für Fahrräder eingeplant und 16 Parkplätze für Autos. Das ist dann auch schon so, das hat so einen leichten Anachronismus. Aber gut, das ist ja eine Planung, ob die Planung dann wirklich so zu 100% umgesetzt wird oder ob man damit einfach auch eine gewisse, Reserve schafft für möglichen weitere Anbauten, Ersatzbauten, wie auch immer, wenn es dann wirklich doch mal notwendig wird, muss man sehen. Jetzt geht das, wie gesagt, in die Gemeindevertretung. Dort muss das dann irgendwie beschlossen werden und das ist auch so durchgegangen und demzufolge sind wir gute Dinge, dass wir dann irgendwann das da auch am Wall, wo es dann im GVZ erstellt werden soll, dann irgendwann da auch entsteht. Das war die eine große Sache. Und die andere große Sache war die Vorlage zur Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses mit integrierter Feuerwache im Ortsteil Heinersdorf. Auch hier ist bereits die Leistungsphasen 1 bis 4, also Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung, ausgeschrieben und vergeben worden. Erschreckend ist, dass wir die Gemeindevertretung dies am 27.07. und jetzt kommt's, 2017 beschlossen hat. Allerdings wurde der Bauantrag erst 6 Jahre später eingereicht. Ja, warum das so ist, an politischen Raum kann man sicherlich sagen, hat es nicht gelegen, weil wir haben frühzeitig gesagt, was wir haben wollen. Und dann hat das ganz einfach noch immense Abstimmung gedauert. Okay, jetzt wird das so sein, dass man Das geht jetzt in die Planung, das ist auch ein Riesengelände, aber zumindest kriegt dann A die Feuerwehr ein wirklich tolles Gebäude, was man auch nutzen kann. Und gleichzeitig kriegt auch der Ortsbeirat oder die Dorfbevölkerung eben ein Dorfgemeinschaftshaus, in dem man dann eben die Ortsbeiratssitzung abhalten kann, aber eben auch mal die Weihnachtsfeier der Senioren machen kann oder sonst irgendwelche Veranstaltungen. Ursprünglich war mal geplant, der Bau für 4 Millionen. Nach 6 Jahren ist es natürlich nicht mehr so. Jetzt sind wir schon bei 5,4 Millionen. Wenn man sich so viel Zeit lässt, dann braucht man sich auch über diese Kostensteigerung sicherlich nicht wundern. Die Preisindizes steigen. Man muss mal schauen, ob das Geld dann reicht. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir in die nächste Phase und das sollte auch sein. Und es gibt noch eine Herausforderung. Jeder, der in Heinersdorf schon mal war und dort die alte Disco gesehen hat, da ist ein Wandrelief. Es hieß erst, das ist nicht schützenswert, das kann man entsorgen. Dann ist es so, dass Bürger dann den Denkmalschutz angerufen haben und gefragt haben, wie sieht es denn aus? Ist das nicht schützenswert? Dann ist auf einmal der Denkmalschutz, der vorher gesagt hat, ist nicht schützenswert, jetzt ist es schützenswert. Also muss es jetzt abgenommen werden vom Gebäude und muss dann an anderer Stelle oder kann an anderer Stelle wieder angebracht werden. Im Großen und Ganzen sind wir jetzt damit zumindest endlich mal einen Schritt weiter. Das hat jetzt noch lange genug gedauert. Es ist zunehmend ärgerlich. Das hätten wir schon lange haben können und lange hinstehen können, aber da hat sich dann die Gemeinde wieder mal selbst im Weg gestanden. Das vielleicht erstmal zum Bauausschuss. Und es gab in der Woche, das passt dann fast schon zur Gemeindeentwicklung noch ein bisschen, eine Veranstaltung des Unternehmens 50 Hertz. Das Unternehmen 50 Hertz hat die Aufgabe, die Planung für den sogenannten Netzausbau, also sprich die Hochspannungsleitungen im Endeffekt in unserer Region zu planen. Und man muss sich so vorstellen, wir brauchen stärkere Stromleitungen. Wir haben zurzeit bei uns in der Region sind die Hochspannungsleitungen mit 220 Kilovolt, also 220.000 Volt bestückt. Um allerdings den Energiebedarf einigermaßen zu decken, muss das erhöht werden, nämlich auf 380.000 Volt, also 380 Kilovolt. Wenn man sich die 5 neuen Bundesländer ansieht, dann ist es im Endeffekt so, dass die Offshore-Parks, die irgendwie alle Richtung Lublin und Mecklenburg-Vorpommern anlanden, werden dann über die Stromtrassen bis in den Süden nach Bayern getragen. Bei uns ist es so, dass der Strom dann eben eigentlich entlang der polnischen Grenze geht und dann eben in den Großraum Berlin kommt. Und so war die Veranstaltung, die dann den Großraum Teltow-Fleming betrifft. Wir haben hier die Vorstellung bekommen, über die wir auch schon berichtet haben, dass es nämlich von der Planung her so gedacht ist, dass der Netzausbau, oder Netzanschluss eben in der Region von Berlin rausgehend bis nach Tyrow ziehend geht und das wird so sein, dass man durch die Gemeinde Blankenfelde-Malow muss, da ist ja die Hochspannungsleitung, die läuft dann östlich von Diedersdorf lang und zieht dann eben über die Autobahn runter Richtung Tyrow. Diese Leitung wird man erneuern und man hat jetzt geplant, dass man, das sagt das Energieausbaugesetz, dass die gar keine Möglichkeit haben, eine andere Planungstrasse zu nehmen, weil man wollte nämlich, man hat damals gesagt, um die Schnelligkeit zu erhalten, müsst ihr bitte in der alten Trasse bauen, weil da ist ja Planungsrecht vorhanden und das wird auch so sein. Man hat im Endeffekt einen Planungskorridor um die alte Trasse und in diesem Planungskorridor muss sich die Anlage befinden, wenn es dann der reine Ersatz ist. Wenn es dann eben etwas mehr sein soll, Da kann dann neu geplant werden, aber auch da gibt es eben schutzwürdige Bereiche, wo es gar nicht geht. Klar, wo Menschen wohnen und man möchte es überbauen, das geht gar nicht. Aber es gibt natürlich so ein paar Sachen, was die Netzverstärkung in unserer Region angeht, wo man schon sagt, okay, das wird schon spannend werden, weil also die Firma 50 Hertz hat das dann vorgestellt. Wir hatten schon mal über die Trassen gesprochen. Jetzt ist man schon ein bisschen weiter. Man hat nämlich schon so ein bisschen, ja, ich sage mal, die Problemfelder abgesteckt und gesagt, wie würde man es bauen. Und interessant ist, dass jetzt es uns vorgestellt wurde, erst ja, der Politik, wenn man so möchte, den Ortsvorstehern, den Ortsbeiräten, den Mitgliedern der Gemeindevertretung. Und dann ist es eben der Bürger, dem Bürgerschaft vorgestellt worden. Das ist alles noch in der Planung, ja, bevor die öffentliche Bürgerbeteiligung stattfindet. Und so gesehen ist es dann ganz gut, weil wir dann noch ein bisschen Einfluss haben auf die, den möglichen Verlauf, der dann, ja, wenn er irgendwann geplant wird, dann ist das eben so. Also es wird durch Blankenfelde-Marloh dahingehend sich ein Stück weit verändern. Dort wird es einen Neubau der Trasse geben. Man wird dann entlang der L76 gehen und dann einschwenken auf die alte Trasse, die dann an Diedersdorf vorbeigeht. Da die Bahn da gebaut hat, wird es sogar so sein, dass, obwohl der Ortsbeirat das Gegenteil gehofft hatte, wird gegebenenfalls die Leitung etwas näher ans Dorf ranrutschen. Das ist dahingehend ärgerlich, weil die neuen Maste sind einfach auch um ein Vielfaches höher, als jetzt die alten sind. Dann wird es einen Abzweig geben Richtung Birkholz. Bei Birkholz wird es eine Umspannungsstation geben und dann wird eine neue Leitung gelegt bis zum Übergabepunkt. Der ist ungefähr Ostdorfer Straße an der Grenze zu Berlin. Und dort geht es dann in einen Boden, in einen bestehenden Tunnel, der ja aus Urzeiten wohl schon da ist, und da wird man dann das Kabel dann als Erdkabel weiterführen. Man hat uns die Planung vorgestellt. Der Ortsbeirat, also die Ortsbeiräte werden das sicherlich in ihren Sitzungen auch nochmal vorstellen. Im Großen und Ganzen ist das ein Vorhaben, was im Jahr 2027 umgesetzt sein soll. Und eben der Ring um Berlin soll dann mit diesen 380.000 Volt Leitungen geschlossen sein, damit dann die Stadt auch Strom kriegt. Und das Umspannwerk, wie gesagt, wird Höhe Birkholz sein. Das wird die Birkholzer jetzt nicht freuen. Es gibt so zwei, drei auch Gefahren, die es da gibt. Da ist in enger Kontakt bereits jetzt mit dem Bauamt bei uns in der Gemeinde Großbeeren, weil wir natürlich gucken müssen, wie entwickelt sich das Ganze. Weil die großen Leitungen sind das eine. Häufig ist es so, dass an den großen Leitungen dann die 110 kV-Leitungen sich anschließen, also 110.000 kV von der E&EDIS. Und da muss man natürlich schauen, nicht, dass wir jetzt da den Punkt schaffen, wo dann auf einmal andere Leitungen noch rangehen wollen, weil dann haben wir nur noch Leitungen bei uns in der Gemeinde. Das will ja keiner. Aber gut, wir warten mal ab. Die ersten Planungen sind schon da. Jetzt geht es darum, Schlimmeres zu verhüten und das Beste für die Gemeinde rauszuholen. Und wir hatten in der letzten Woche einen Ausschuss für Bildung und Soziales. Der hatte einige Höhepunkte, dass wir nochmal das Projekt Pflege vor Ort vorgestellt bekommen haben mit einem möglichen Fördermittelantrag, dass wir nochmal uns kurz ausgetauscht haben über das mögliche Interessenbekundungsverfahren für die Ausschreibung des Trägervertrages der Kita Löwenzahn und für die Fach- und Praxisberatung der kommunalen Einrichtungen. Ja, das ist permanent jetzt im Gespräch, ist natürlich unsere derzeitige Situation in Kita und Hort. Da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Die Gemeindevertretung hat ja schon für Heinersdorf klar Position bezogen, dass man dort einen Neubau haben möchte. Wir haben klar Position bezogen, dass wir einen Hort-Erweiterungsbau in irgendeiner Art und Weise benötigen. Da hat man dann die Kita Bahnhofstraße sich auserkoren, warum irgendwann würde man die Kita Bahnhofstraße wahrscheinlich eh ausbauen müssen, weil sie einfach die Möglichkeit hat, dass man dort aus den bisherigen Nutzerzahlen ganz einfach nochmal 100 mehr machen könnte. Aber das ist jetzt noch gar nicht angedacht. Aber man kann da zumindest einfach mal für das Hortproblem lösen, bis wir dann einen neuen Hort wirklich haben. Und gleichzeitig können wir das dann umswitchen von Hort auf Kita. Gut, das wurde, wie gesagt, da wurde viel diskutiert. Da ist jetzt auch vieles im Fluss, wo jetzt die Gemeindevertretung irgendwann auch die Entscheidung treffen muss, wie gehen wir damit um, wie wollen wir weiter da verfahren. Aber auch das zieht sich teilweise schon alles etwas länger hin. Und wir hatten in der letzten Woche den sogenannten Ehrenamtsempfang. Was ist das? Naja, die Gemeinde beschließt ja in regelmäßigen Abständen, wen wir hier ehren wollen. Und das hat man, ich glaube, direkt mal nachgucken, wann das war. Aber ich hätte jetzt vermutet, das war eigentlich im April, dass wir dort die vorgeschlagenen Personen durch die Gemeindevertretung wird jeder Einzelne bewertet. Also die Satzung gibt durchaus vor, wer aktiv über mehrere Jahre in einem Vorstand, in einem Verein mitarbeitet, der bekommt gemäß Ehrensatzung § 4 immer ab einem gewissen Punkt dann eine Urkunde. Das gleiche gilt für die Sportler. Also wir hatten dann eben vor allem die Sportler ausgewählt. So sind zum Beispiel Pee-Wee-Cheer von den Cheerleadern des SC Grün-Weiß-Groß-Bären. Haben einen zweiten Platz beim Landesmeister gemacht und da sagt unsere Satzung eben, dann kriegen die das Sportabzeichen in Bronze. Es gibt welche, die sind Erster geworden, also Landesmeister, so zum Beispiel Junior Goet Group Stunt, sind ersten Platz bei den Landesmeisterschaften, dann erhalten die Silber. Und wer dann noch mehr, erster Platz zum Beispiel bei den deutschen Meisterschaften, das waren dieselben Junior Goet Group Stunt, erster Platz deutsche Meisterschaften, das ist dann die Ehrennadel in Silber. Gut, das waren dann die Xtreme, also die haben ja alle nochmal so Zusatznamen, die Lightlins, haben dann nochmal Silber bekommen, die Junior Urbans, die Wildlings haben für den ersten Platz deutsche Meisterschaften dann nochmal Gold bekommen. Also sie sind alle schon, war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Cheerleading-Mannschaften. Also erster bei den Landesmeister ist schon außergewöhnlich. Erster Platz bei den deutschen Meisterschaften ist natürlich etwas, was wir nicht so häufig haben in unserer Region. Und umso mehr sollte man das dann wirklich schon auch ehrenvoll begehen. Die vom Sport her sind dann noch vom Judo einige Mitglieder geehrt worden. Erster Platz Bezirksmeisterschaften bzw. Landessportspiele ist Diana Simmler zum Beispiel geworden. Die hat ein Silber bekommen. Benjamin Bolt Bronze und Felix Braun ist dann Dritter bei Landesmeisterschaften, das ist dann schon Silber. Und man hat sogar jemand ausgezeichnet, der bei der Damenhockey-Weltmeisterschaft dabei war als Trainer und der hat dann eben das goldene Sportabzeichen bekommen. Neben diesen Abzeichen haben wir dann nochmal die Ehrennadeln. Kulturabzeichen hatten wir dieses Jahr gar nicht, weil wir da irgendwie keine Vorschläge bekommen haben, aber es gab ein paar. So ist zum Beispiel Dr. Rena Wilhelm vom Bürgertisch für lebendige Demokratie mit Bronze ausgezeichnet worden. Der Kamerad Stefan Hähnel für 30 Jahre Mitgliedschaft bei der Ortsfeuerwehr in Heinersdorf, der hat Gold bekommen. Das ist schon da sind eben Mitglieder ausgezeichnet worden, die über 20 Jahre aktiv sich im Verein einbringen, teilweise im Vorstand oder überhaupt zum Wohle des Vereins. So zum Beispiel Hans-Jürgen Ukas und Paula Behrens, die haben jeweils Bronze bekommen. Und dann haben wir natürlich einige auch, die von der Kirche vorgeschlagen wurden. So wurde zum Beispiel vorgeschlagen, dass der Pfarrer hatte die, wer 25 Jahre den Flötenkreis geleitet hat, Heike Krograbo hat Silber bekommen, Barbara Mattes hat für 20 Jahre Singkreis Bronze bekommen. Und dann gab es so ein paar außergewöhnliche Dinge, wo wir dann eben sagen mussten, okay, die sind jetzt so lange bei, haben sich so stark eingebracht, so wie Ilona Beutlich, die hat Bronze bekommen für Unterstützung des Bosnien-Projekts, was wir hier haben. Aber dann gab es eben auch nochmal einige, ja, wirklich außergewöhnliche, ob das jetzt Brigitte Südow ist für 30 Jahre gemischte Chor, aber da waren dann eben auch noch ein paar bei, die da ausgezeichnet wurden. Es gab zwei, die hatten die sogenannte Platin-Auszeichnung. Das ist dann wirklich, ja, mehr geht nicht. Und einer davon ist Ute Wäuhle gewesen, für 50 Jahre Mitglied im Chor. Und sie ist seit 1984 Chorleiterin. Die hat Platin mehr als verdient. Und das Gleiche ist sicherlich für Rainer Tietz von der Freiwilligen Feuerwehr in Kleinbären, der für 50 Jahre aktiven Dienst in der Einsatz- und Ehrenabteilung der Feuerwehr. Er ist am 01.01.1973 eingetreten, hat eben auch Platin bekommen. Ohne diese Ehrenamtlichen, die hier von der Gemeindevertretung geehrt wurden. Die Ehrung nimmt zwar der Bürgermeister vor, aber die Gemeindevertretung entscheidet das. Ohne diese Ehrenamtlichen wäre die Gemeinde um vieles reicher. Jeder, der das jetzt hört und sagt, ich mache auch schon lange was, ja, dann gebt uns das mit auf den Weg. Es gibt eine Ehrensatzung, die ist im Internet abrufbar, wer hier geehrt werden kann. Es ist eben auch ein bisschen wertschätzend, was wir hier machen, dass wir eben genau wissen, ohne die Ehrenamtlichen wäre unser soziales Zusammenleben eben wesentlich schlechter. Es war insgesamt eine nette Veranstaltung. Es wurden auch dann das Stadtradeln, wurden die Sieger noch geehrt. Gut. Wie gesagt, das ist ja dann ein sportlicher Wettbewerb, den man machen kann. Wichtig sind sicherlich vor allem, dass man die Ehrenamtlichen auch zeigt, was man von ihnen hält und die Wertschätzung dann eben dementsprechend rüberbringt. Noch mehr Windräder in unserer Region. Vor kurzem waren wir etwas aufgeschreckt worden, weil die nächsthöhere Planungsebene nochmal darauf hingewiesen hat, dass wir eine gemeindliche Stellungnahme abgeben sollen für den sogenannten sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung im Regionalplan Havelland-Fläming. Was ist das? Ganz einfach. Es gibt natürlich Bundespläne, es gibt einen Landesentwicklungsplan und darunter gibt es sogenannte Regionalpläne. Die hatten, also unter diesen Regionalplänen kommen dann von Seiten der Kommunen dann die Flächennutzungspläne. Das heißt, jeder überlegt sich, wie machen wir das? Was machen wir da? Was machen wir wo genau? Was ist denn, bei manchen, was ist Planungsziel, was man als Gemeinde hat? Und eben die hochlegende Ebene darf sich eben dann auch um etwas, ja, ich sage mal, ich will nicht sagen größere Themen, das stimmt ja nicht. Also die regionale Planungshoheit liegt in den Gemeinden. Aber es gibt natürlich gesellschaftliche Gesellschaftsziele, so wie Windenergie und demzufolge, wo kommt denn bitte ein Windrad hin und wo nicht? Und da ist es so gewesen, dass der Regionalplan muss eine gewisse Prozentzahl ausweisen, jede Gemeinde muss eine gewisse Prozentzahl ausweisen an möglichen Windenergie-Nutzungsflächen. Jetzt muss man dazu sagen, vor einigen Jahren hatten wir nur die Windräder am Heidering, also um oder kurz neben der JVA. Das hat sich ja massiv geändert, weil man direkt an den Grenzen zu uns beziehungsweise Richtung Sputendorf-Stahnsdorf weitere große Windräder hingestellt hat. Die sind teilweise zwar außerhalb der Planungsregion der Gemeinde Großbären, aber sie sind natürlich in dem gleichen Windenergie-Teilplan enthalten. Interessant ist, dass man jetzt nochmal darauf hingewiesen hat, dass man das unbedingt haben möchte. Und da gibt es dann auch schon unterschiedliche Einschätzungen. Die Gemeinde hat gesagt, passt auf, kein Thema, die drei Windkraftanlagen, die ihr da stehen könnt, die könntet ihr noch verbessern, ausbauen, umbauen, verstärken. Das wäre das sogenannte Repowering. Also sprich, man nimmt eine Bestandsanlage und kann dort entweder also leistungsfähige Rotoren anbringen oder man kann gegebenenfalls auch eine neue Anlage direkt auf der alten Anlage raufstellen. Dann würde man die alte wegreißen und neu hinstellen. Also das ist wohl auch Repowering, aber gut. Interessant war, dass der Plan sagte, das Planungskonzept hat gesagt, okay, die Justizvollzugsanstalt handelt sich nicht um eine Form des Wohnens und deswegen kann man da noch viel mehr machen. So, und dann hat die Gemeinde gesagt, naja, die Gemeinde Großbären teilt diese Einschätzung nicht, sondern betrachtet die JVA aufgrund des dauerhaften Aufenthalts von Insassen ohne Möglichkeit eigentlich dieser Emission ja dann auszuweichen, als eine dem Wohnen bzw. in der Schutzbedürftigkeit vergleichbare Nutzung. Also hat man gesagt, dann gibt es ja dann um eine Wohnbebauung, gibt es einen sogenannten Schutzabstand von mindestens 1000 oder 1100 Meter. Das sollte eigentlich schon sein. Das ist gerade jetzt so ein bisschen in der Diskussion. Interessant ist, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass die Regionalpläne, die wir immer haben, im Regelfall sofort beklagt werden, weil, wie gesagt, es hier um kommunale Selbstverwaltung geht. Die Gemeinden haben ihre Planungshoheit. Und sobald sie in Bereiche eingreifen, die Gemeinden und Städte direkt betrifft, kann man natürlich schon sagen, ja, nee, es geht nicht. Das ist unsere Planungshoheit und nicht eure. Und dann werden die Regionalpläne beklagt. Und ich glaube, seit über 15 Jahren gibt es Regionalpläne. Und ich glaube, erst vor ein paar Jahren wurde der erste überhaupt rechtskräftig, der dann auch wieder beklagt wurde. Also es wird da permanent beklagt, gemacht, getan. Was uns als Gemeinde auf die Füße fällt, ist, dass wir einen Flächennutzungsplan leider nicht haben, sondern ihn nur als Entwurf haben, und zwar im Stand Januar 2015. Wir haben inzwischen einen der ältesten Flächennutzungspläne, die nicht beschlossen sind. Flächennutzungsplanung macht nichts anderes, als dass er sagt für eine Gemeinde, wo was hinkommen soll und in welchem Bereich wir uns entwickeln sollen. Wo ein Park ist, wo ein Haus steht, wo vielleicht noch soziale Infrastruktur hinkommen könnte und dergleichen mehr. Das alles steht irgendwie im Flächennutzungsplan, aber wir als Gemeinde haben es eben nicht geschafft, diesen ja irgendwann zu beschließen. Und das kann uns dann immer bei hoch- oder bei höherwertigen Planungszielen natürlich auf die Füße fallen. Vielleicht kriegen wir ihn ja irgendwann doch noch. Historisches Dokument. Vor einiger Zeit wurde in Diedersdorf ein Film gezeigt. Und zwar über den Ortsteil Diedersdorf. Und zwar nennt sich der Film Diedersdorf im Wandel der Zeit und wurde von der damaligen Bürgermeisterin Frau Blankenburg Anfang der 90er aufgenommen. Und geschnitten und eben auch kommentiert. Und diesen Film hat sie dankbarerweise dem Ortsbeirat zur Verfügung gestellt. Der ist jetzt schon vorgeführt worden. Es gibt noch eine weitere Vorführung des Films. Der dauert ungefähr 50 Minuten und wird im Anschluss an die Kaffeetafel am 15.11. gegen 15.30 Uhr vorgeführt. Das Interessante ist natürlich, dass man sieht, wie ein Ortsteil sich ja entwickelt hat, weil es, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre aufgezeichnet wurde. Und dann merkt man schon, viele der Baulücken, die es damals gab, gibt es heute nicht mehr. Und man sieht dann natürlich auch die im Endeffekt Veränderung. Christine Blankenburg war zweimal Bürgermeisterin in unserer Region. Das muss man dazu sagen, dass in der DDR es sowas nicht so ohne weiteres gab. Es gab ja da, die Planungsebenen waren da alles ein bisschen anders und beziehungsweise Kommunalebene war etwas anders, war ja in Kreisen organisiert. Nach Fall der Mauer ist dann im Land Brandenburg, hat sich ja erstmal das Land Brandenburg konstituiert, dann die Gemeinden und jedes Dorf war erstmal eine Gemeinde. So auch Diedersdorf. Und so wurde Christine Blankenburg 1993 bis 97 war sie Bürgermeisterin der Gemeinde Diedersdorf. So, jetzt hat man irgendwann festgestellt, dass die größten der Gemeinden natürlich irgendwann nicht mehr überlebensfähig waren und man hat dann diese kleinen Dörfer so eingemeindet, entweder in größere Einheiten oder man hat Ämter geschaffen. Also nach Christine Blankenburg, die von, wie gesagt, 1993 bis 97 Bürgermeisterin war, folgte Ellen Gold von 1997 bis 98 ein Jahr. Da folgte Klaus Bayer 1998 bis 99 und Ferdi Breitbach 1999 bis 2001 und dann folgte Karl Ahlgrim 2001 bis 2002, bevor er dann Bürgermeister der Gemeinde Großbären wurde. 2002 hat dann, weil wir dann auf einmal war Diedersdorf Ortsteil, dann gab es noch die sogenannte Ortsbürgermeisterin in dem Fall, ist Christine Blankenburg 2002 Ortsbürgermeisterin geworden. Ihr folgte dann von 2006 bis 2008 Carsten Harms und dann Mario Andorwijk 2008 bis 2000, jetzt muss ich aufpassen, 17 glaube ich, 2019, Entschuldigung, das waren ja 11 Jahre, weil man einmal eine Wahlperiode über 6 Jahre laufen ließ, normalerweise 5 Jahre. Ab 2019 ist es dann Steinhausen-Dirk, der jetzt dann nicht mehr Ortsbürgermeister, so nennen sie das nach der Kommunalverfassung nicht mehr, sondern die heißen dann Ortsvorsteher. Jedenfalls ist es ganz interessant zu sehen, wie ein Ortsteil sich innerhalb von 20, 30 Jahren entwickelt hat. Auch alte Bilder zu sehen. Man sieht viel, was da passiert ist. Gerade ums Schloss rum ist das ganz spannend für jemand, der historisch sich da vielleicht für interessiert. Ja, noch einmal ist er zu sehen. Herzliche Einladung, wie gesagt, am 15.11. Und hier noch einige Gedanken zum 9. November. Egal, ob im Jahr 1848, 1918, 1923, 1938 oder auch 1989. Der 9. November ist ein vielschichtiger Tag, höchst ambivalent in der deutschen Geschichte. Und jedes Jahr fallen hier mehrere Feier- und Gedenkstunden zusammen. So gab es 1848 das Scheitern der Märzrevolution. Ich sterbe für die Freiheit, lauteten damals die letzten Worte des Abgeordneten Robert Blum. Am 9. November 1848 wurde der Demokrat in Wien von den Truppen der Gegenrevolution erschossen. Dieser Tag markiert so ein bisschen das Anfang vom Ende der sogenannten Märzrevolution, in denen die Staaten des Deutschen Bundes eigentlich das revolutionäre Zeitalter, was in Frankreich begonnen hatte, versuchten auf Deutschland zu übertragen. Geistiges Fundament der Revolutionsbewegung war die Forderung nach einer Verfassung, die den Ausgleich der monarchistischen Autorität und der Volkssouveränität bringen sollte. Der erste Versuch in Deutschland als Teil einer europäischen Modernisierung nach freiheitlichen und nationalen Leitvorstellungen auszurichten, scheitert dadurch jedoch am Widerstand der reaktionären Kräfte. Die Novemberrevolution 1918 war der nächste epochale Tag am 9. November. Hier überschlugen sich im Deutschen Reich die Ergebnisse angesichts der bereits feststehenden Niederlage der Deutschen im Ersten Weltkrieg, wurde der Ruf nach Frieden und nach einer Abdankung des Kaisers immer lauter. Und so kam es zu einer Revolutionsbewegung, in dem viele Betriebe auf einmal bestreikt wurden. Es bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte. Und am 9. November erfasste dann diese Revolution auch Berlin, wo der Reichskanzler Prinz Maximilian von Baden aus Sorge vor einem radikalen politischen Umsturz die Abdankung des Kaisers bekannt gab. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann rief daraufhin vom Balkon des Berliner Reichstags die erste deutsche Republik aus und besiegelte damit natürlich das Ende des Kaiserreichs der Hohenzollern. Er kam damit eigentlich ja nur Karl Liebknecht 2 Stunden zuvor, der die Freie Sozialistische Republik in Deutschland ausruf. Das führte dann auch schon zu einer Zerreißprobe, Massenarbeitslosigkeit, Kriegsschäden, Reparationsforderungen. Die Weimarer Demokratie stand vor mehr als einer Zerreißprobe. Aber man merkte auch schon, dass der aufkeimende Nationalsozialismus auch hier schon langsam zu blühen begann. 1923, der nächste 9. November, durch die Inflation, die kommunistischen Unruhen, die es gab, und die französische Besetzung des Ruhrgebiets, entstanden in den 20er Jahren überall in Deutschland reaktionäre und nationalsozialistische Strömungen. So auch in der instabilen Lage plante Adolf Hitler als Parteiführer der NSDAP in München den gewaltsamen Putsch. Das Ziel war, die Regierung in Berlin abzusetzen und eigentlich Reichswehr und die Polizei hinter sich zu vereinen. Am Sonntagmorgen des 9. November marschierte Hitler dann zusammen mit General Erich von Ludendorff und weiteren Anhängern zur Feldherrnhalle in München. Doch weder die Reichswehr noch die Polizei wollte Hitler Ludendorff folgen, und so stoppte die bayerische Polizei den Marsch, und es kam zu einem Feuergefecht. Letztlich wurde daraufhin die NSDAP verboten. Hitler musste selbst für 5 Jahre in Haft. 10 Jahre später gelang ihm ja dann doch, die Macht zu ergreifen. 1938 gab es dann in der Nacht vom 9. zum 10. November das November-Pogrom. Das heißt, organisierte SA-Truppen und Angehörige der SS, aufgestachelt durch den Propagandaminister Josef Goebbels, kam es zu gewalttätigen Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung, und die Rede des von Goebbels führte dann dazu, dass sich die Angehörigen der SA eben zu einigen Taten hinreißen ließen. Es kam zu einer verheerenden Bilanz. Etwa 7.500 jüdischen Geschäfte wurden zerstört, 1.200 Synagogen niedergebrannt, zahlreiche Wohnungen verwüstet, 91 Juden wurden erschlagen, niedergestochen oder zu Tode geprügelt. In den darauffolgenden Tagen wurden im gesamten Deutschen Reich über 30.000 jüdische Männer verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt. Etwa 1.300 Personen starben infolge der Novemberpogrome durch Gewalt und unmenschliche Haftbedingungen oder durch Suizid. Es waren die ersten antisemitischen Ausschreitungen, die hier von der nationalsozialistischen Führung letztlich organisiert waren. Bereits vorher gab es die Nürnberger Prozesse, die Nürnberger Gesetze von 1935. Dort wurde, wenn man so möchte, der juristische Nährboden geschaffen für den Antisemitismus, der sich dann im 9. November 1938 entlud. 1989 versammelten sich bereits am 4. November 500.000 Demonstranten auf einer Kundgebung am Berliner Alexanderplatz. Es war vorher bereits die ersten Montagsdemonstrationen in Leipzig gelaufen. In anderen ostdeutschen Städten zerfiel das SED-Regime zunehmend. Am 7. November trat dann die DDR-Regierung der Ministerrat zurück. Einen Tag später auch das Politbüro. So machten sie einer neuen Führung Platz. Am Abend des 9. November verkündete Günter Schabowski auf einer legendären Pressekonferenz überraschend die sofortige Öffnung der Mauer. Das gilt als Meilenstein auf dem Weg zur deutschen Wiedervereinigung. Der 9. November zeigt in aller seiner Vielschichtigkeit die deutsche Geschichte mehr als jeder andere Tag, den wir haben. Eigentlich hätte man diesen Tag durchaus als Feier, Gedenktag wahrscheinlich eher nutzen können als den 3. Oktober. So viel dazu, eine Gedanken zum 9. November. So, mein Gott, so schnell geht die Zeit wieder rum. Das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann heißt Großbären Inside. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne ansprechen. ja, persönlich, per Mail, per Telefon, alles bekannt, mehrfach bereits angesagt. E-Mail ist das einfachste, info@prosperen-insight@einwort.de. Ja, wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr uns auch weiterhin ja, tatkräftig unterstützt und natürlich auch ein bisschen Werbung für diesen Podcast macht. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Für das gesamte Team von Großbären Insight bedanken wir uns. Wir wünschen euch noch jetzt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlich, euer Dirk Steinhausen.